Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg. Einen wunderschönen Sonntag zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit dem Titel
Testen und STDs, also Sexually Transmitted Diseases. Wir sprechen heute über Geschlechtskrankheiten oder beim Sex übertragbaren Krankheiten, wie man sich davor schützt, wie man sich testet.
Ja, und da stellt sich die Frage, warum machen wir das? Und ich habe das ganz nett formuliert mit, ich habe eine Verantwortung mir und meiner Gesundheit gegenüber, eine Verantwortung dir und deiner Gesundheit gegenüber und ich habe eine Verantwortung meinen Dates und deren Gesundheit gegenüber. Daher ist es für uns wichtig, dass wir regelmäßig testen gehen. Und bevor jetzt die ersten Fragen kommen, ja, unsere Kinder wissen von den Testangeboten. Wir leben ihnen das vor, wir predigen es nicht nur, weil das Wissen weiterzugeben an die Kinder, auch wenn es ein sehr heikles Thema ist, uns sehr wichtig ist.
Also wir haben jetzt schon zwei wichtige Themenkomplexe, die Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber und natürlich auch die Aufklärung, das heißt, junge Menschen sollten auch schon mitbekommen, dass es so etwas gibt. Wir sind ja auch als Eltern in der Verantwortung, unseren Kindern natürlich nicht vorzuenthalten, wie es im Leben mit der Sexualität läuft, welche Chancen sich da bieten, aber auch welche Risiken da mitkommen. Und gleich vorweg, wir wissen ja aus der Recherche, dass gerade die jungen Menschen, junge Erwachsene zwischen 18 und 25 die Gruppe sind, die am häufigsten von solchen Geschlechtskrankheiten betroffen sind. Also die Aufklärung hinkt da scheinbar noch etwas hinten nach.
Und da möchte ich einhaken, die Aufklärung liegt nicht alleine in den Schulen oder Ausbildungsstätten, sondern die Aufklärung muss zu Hause beginnen. Ich als Elternteil habe die Verpflichtung, meinen Kindern gegenüber aufzuklären, was bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr außer Schwangerschaften noch passieren kann. Und verlasst euch nicht auf Schulen, Lehrer oder andere Menschen. Liebe Eltern, es ist eure Pflicht.
Reden wir mal über unsere Jugend. Wann hast du erfahren, dass es sexuelle Krankheiten oder sexuell übertragbare Krankheiten gibt, Geschlechtskrankheiten gibt, was das überhaupt ist, welche es gibt, wie wurdest du aufgeklärt?
Oh Gott. ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen. Das heißt, mein Opa, für den war ich ein asexuelles Wesen und dem seine größte Angst war, glaube ich, dass ich Sex habe. Meine Oma war da jetzt auch wenig hilfreich, klar der Generation geschuldet. Sex böse, weil man kann schwanger werden und der Rest, über den ist nicht gesprochen worden. Ich weiß auch gar nicht, ob der in deren Köpfen überhaupt vorhanden war. Ich habe den Rest tatsächlich, wie wahrscheinlich viele aus meiner Generation, aus der Bravo erfahren. Das Alter kann ich da jetzt leider nicht mehr sagen. Wie war es bei dir?
Ganz ähnlich würde ich sagen. Ich habe von meinen Eltern so ziemlich gar nichts erfahren, was mit Sexualität zu tun hat. Also weder wie man es macht, noch wie man es nicht macht. In der Schule, meines Wissens, gab es nur den Musikprofessor, der ein wirklich, wirklich netter Mensch war und ein sehr bemühter Mensch. Und der hat auch Aufklärungskampagnen gemacht. In einem Gymnasium mit 14, 15 ist ganz schwierig, vor der Schule zu stehen, Kondome zu verteilen und sagen, hey Leute, es gibt da auch eine Schattenseite von Sex, habt Spaß, aber tut dieses Ding drüber.
Cooler Dude.
Das hat überhaupt nicht funktioniert natürlich. Ich kann mich erinnern, das erste Mal in Kontakt getreten bin ich eigentlich, also meine Mutter hatte wahnsinnige Panik auch, dass ich AIDS kriege, also das Wort AIDS. Das war natürlich in aller Munde, kannte man damals ja, Freddie Mercury etc. nicht. Das Wort AIDS war einfach da. Aber zum ersten Mal an mir selbst, ich hatte ja immer schon diese gesunden Untersuchungen alle zwei Jahre und als ich 19 war, war am Blutbefund dann plötzlich eine HIV-Untersuchung dabei. Ich wusste nicht warum und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, warum testet man mich auf HIV? Was habe ich denn getan? Ich bin ja da überhaupt nicht betroffen von sowas, ne? Dachte ich. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich unbewusst eigentlich, weil ich habe das ja nicht bestellt, einen Test gemacht habe. Also HIV-Test mit 19.
Ich weiß gar nicht, wann mein erster unbewusster HIV-Test war, aber ich kann mir an meinen bewussten ersten HIV-Test erinnern. Und das war als im Eifer des Gefechts und in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit ich auf dieses Kondom verzichtet habe. Und erst am nächsten Tag hat es dann zu arbeiten begonnen und 3 Monate später gab es dann den bewussten HIV-Test. In der AIDS-Hilfe in Graz damals noch. kurze Zeit darauf später, wenn man dann schwanger ist, wird man ja so und so mitgetestet. Es war dann der erste unbewusste Test, der mir dann zusätzlich zu dem ersten Test damals, und das war ja schon mehrere Monate danach wieder, trotzdem nochmal die Sicherheit gegeben hat.
Ja, und abgesehen davon muss ich auch ganz ehrlich sagen, was Geschlechtskrankheiten genau sind, wie das Risiko bei welcher sexuellen Praktik ist oder wie hoch das Risiko ist, damit habe ich mich eigentlich auch erst in den letzten Jahren, also seit wir unsere Beziehung geöffnet haben, auseinandergesetzt, weil dass es Namen gibt wie Syphilis, Tripper etc., also diese Begriffe, das hat man ja alles schon mal gehört, aber ich glaube, stell dich mal auf die Straße und frag die 100 Personen, wie man so schön sagt, was genau sind Chlamydien, wie äußert sich das? Kein Mensch hat Ahnung. Und es ist schon verständlich, dass sich Menschen jetzt nicht ganz präzise damit auseinandersetzen, aber auch monogam zu leben, heißt ja nicht, immun zu sein vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Das heißt, ich finde, dass sich nicht nur offene Paare mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen sollten, sondern auch monogame Paare könnten vielleicht mal drüber reden, wenn die in ihrem Leben noch nie einen Test gemacht haben. Oder wir wissen ja, es gibt ja auch ein Risiko bei monogamen Paaren. Der eine Partner geht fremd. Also die sind äußert nicht
sich
immun.
Dann, äußert sich dann meistens spätestens beim Frauenarztbesuch.
Ja, mit juckenden Überraschungen oder so äußert sich das dann.
Hört man immer wieder. Wobei ja man sagen muss, dass Frauen grundsätzlich öfter zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Daher die auch oft, wenn es dann irgendwelche Problemchen gibt, schneller zum Arzt gehen und die dann auch schneller zum Testen greifen. Männer, ich nehme dich jetzt aus, du bist da echt sehr konsequent.
Na, sollte man nicht.
Männer sind da schon eher lasch im Testen, in den Vorsorgeuntersuchungen. Die schieben das schon immer so ein bisschen raus.
Ja, es kommt drauf an, welche Gruppen man betrachtet. Aber was ich für generellen Fehler halte, ist, Mädchen, Frauen, eigentlich Mädchen werden erstmals konfrontiert mit, sagen wir mal, diesem einen Arzt. Ne? Wenn es darum geht, sie wird jetzt bald Sex haben, dann kommt immer dieses Gespräch und dann geht man mal zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Und das ist eigentlich das erste Mal, wo junge Mädchen dann untersucht werden in diese Richtung. Und bei Männern sagt man ja bis heute, also so ab 40 sollte es dann einmal zum Urologen gehen. Also das wäre das Pendant, das Männer eigentlich erst mit 40 überhaupt einmal dann denken, dass es da ja einen Arzt gibt. Weil wenn du als Mann mit einer Geschlechtskrankheit konfrontiert bist, auch als 20-Jähriger, ja, dann musst du auch zum Urologen gehen. Das ist die erste Anlaufstelle. Und bei Männern fängt es mit 40 mit der Vorsorgeuntersuchung an, bei Frauen oder Mädchen fängt es mit 14 mit der Pille oft an.
Ja, ich muss aber gleich mal das, ich musste da vorne was wegnehmen. Gynäkologische Untersuchungen bei jungen Mädchen werden schon auch rausgezögert, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt, ich kann jetzt nur von unserer Tochter sprechen, wie es um die Pille gegangen ist, da gibt es ein aufklärendes Gespräch, da gibt es einen Bluttest, den muss man extra aber zusätzlich verlangen, wenn es Thrombosegefahren in der Familie gibt. Und viel mehr passiert bei diesem Aufklärungsgespräch nicht, weil Ärzte, Gynäkologen, Gynäkologinnen ganz klar sagen, das ist für Jugendliche in dem Alter oft auch sehr verstörend. Solange die keinen Geschlechtsverkehr haben, ist es, wenn es keine Probleme gibt, nicht notwendig. Was ich verstehen kann, ich habe mich mit 14 da ziemlich ausgeliefert und scheiße gefühlt.
Ja, aber um genau das geht es ja nicht. Diese Wahrnehmung ist ja auch gut, dass die dann nichts machen und dann sehen junge Mädchen, sie kommen dahin, es gibt ein aufklärendes Gespräch und es ist nichts passiert. Und Männer existieren einfach nicht. Männer gehen mit 40 dann zum ersten Mal zum Arzt und haben panische Angst vor einem weißen Handschuh und einem Finger. was lächerlich ist.
Ich sage jetzt nichts dazu. Gut, weiter im Thema. Wo kann man denn testen?
Also Testangebote gibt es je nach Stadt, Land unterschiedliche. Man kann natürlich auch bei HausärztInnen mal nachfragen, wie es mit sowas aussieht. Gynäkologen, Urologen haben natürlich Möglichkeit zu testen oder man hat bei ihnen die Möglichkeit zu testen, bei niedergelassenen Ärzten. Und da ist natürlich gleich das erste Thema, traue ich mich, fühle ich mich da wohl? Wir haben schon mitbekommen, dass es auch im Bereich der Medizin doch einige Vorurteile gibt und dass Menschen, wie soll man sagen, ein bisschen verhalten sind, zu entsprechenden FachärztInnen zu gehen, um zu testen. Aber es ist eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit hat man wahrscheinlich auch am Land.
Ich möchte ein kleines Hoch an meinen Gynäkologen da aussprechen. Der ist großartig. Ich höre ja auch immer wieder auch im Umkreis, ja, ich habe meinen Arzt das erzählt und er hat jetzt nicht sehr neutral reagiert, sondern eher ja, vorurteilsbehaftet. Bei mir ist es bei meinem Arzt irgendwann mal rausgerutscht und der hat sich auch wenig gewundert und hat dann nur gemeint, ah cool, probieren Sie mal das und das Event, da gehen meine Freunde hin, ich selbst habe mich noch nicht getraut. Und ich sag's euch, in dem Moment dachte ich, hoffentlich geht er nie in Pension, nie. Ich kann nie mehr zu einem anderen Arzt gehen. Ich liebe diesen Arzt, der ist großartig. Und wir haben seitdem sicher noch die ein oder anderen besseren Gespräche, als wir davor hatten. Die zweite Möglichkeit zum Testen, in Wien bietet es die AIDS-Hilfe an. Ich weiß nicht, wie es außerhalb von Wien ist. Je nach Niederlassung, je nach Stadtgröße, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, dass man sich das bei der AIDS-Hilfe auch machen lassen kann. Das läuft sehr anonym ab, mit gutem Aufklärungsgespräch und das funktioniert eigentlich immer.
Mhm. Naja, wir haben halt den Luxus, sage ich mal, in Wien. In Wien leben ja auch fast 20% aller Menschen in Österreich. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also wenn jemand so ein bisschen unsicher ist oder sich denkt, ich weiß nicht, da gibt es ja von sieht mich wer bis hin zu kriege ich unangenehme Fragen, alle möglichen Bedenken. In der AIDS-Hilfe können wir natürlich nur aus eigener Erfahrung sagen, man ist dort sehr willkommen, man wird nicht schief angeschaut, die stellen ganz neutral Fragen, gibt es einen konkreten Anlassfall, nicht? Weil es kann ja auch mal sein, dass man aus einem konkreten Anlass, einem sogenannten Risikokontakt, also zum Beispiel, man hat ungeschützten Sex und erfährt dann von der anderen Person, ich habe was. Dann hatte man einen Risikokontakt.
Hoffen, dass die das sagen.
Ja, das fragen die natürlich, ob es einen allgemeinen Anlass gibt, einen konkreten Anlass oder ob man nur ganz allgemein testen geht. Und aus dem Wartezimmer dort habe ich so in meiner Wahrnehmung junge Menschen, ältere Menschen, Paare waren dort. Also da trifft man auf alle möglichen Menschen und man braucht sich dort überhaupt nicht schlecht fühlen oder Angst haben vor irgendwas.
Die sind total lässig dort.
Und auch der Test an sich, es gibt nichts, was unangenehm ist. Es funktioniert wahnsinnig gut, sie sind wahnsinnig freundlich. Also das ist ein Testangebot, das würde ich allen anderen Dingen vorziehen, aber natürlich, weil wir in Wien die Möglichkeit dazu haben.
Genau, und als dritte Möglichkeit, es gibt so Testkits für zu Hause. Habe ich ja persönlich noch nie probiert.
Ich auch nicht, aber ich habe schon gehört, also von zumindest zwei Personen, dass sie diese Testkits verwenden. Die haben berichtet, dass das Ganze sehr, sehr einfach ist, gut erklärt und die Möglichkeit hat man natürlich dann auch überall auf der Welt, weil man bekommt dieses Testkit per Post zugestellt, folgt genau den Instruktionen mit diesen ganzen Teströhrchen und Streifchen etc., schickt das Ganze dann zurück und bekommt einen Laborbefund. Also das ist vielleicht, was die Anonymität betrifft, vielleicht noch ein bisschen einfacher, also wenn man wirklich sagt, man möchte nicht in einem Wartezimmer sitzen. Manche Menschen finden das einfach eine unangenehme Situation. Da ist dann so ein Post-Test-Kit oder ein Home-Test-Kit auf jeden Fall auch eine gute Lösung.
Ich schaffe es, meine Amazon-Retour-Sendungen schon nicht binnen einer Woche die zur Post zu bringen. Wie soll das bei mir mit dem Test-Kit funktionieren?
Ja, da muss man dann halt dahinter sein.
Ja, vielleicht bleibe ich dann bei altbewährten, das für mich funktioniert.
Also das heißt, wir haben zusammengefasst drei Möglichkeiten auf jeden Fall. Niedergelassene ÄrztInnen können Gynäkologen sein etc., Urologen. Oder man geht zu Stationen, die testen. Die AIDS-Hilfe Wien hat es ja auch letztens auf der Pride zum Beispiel in einem Testbereich angeboten. Manchmal gibt es sowas auf Großveranstaltungen. Und dann haben wir eben noch die Testkits für zu Hause. Damit kommen wir dann dazu, was kostet sowas?
Ja, was kostet sowas? Ich glaube, der einfache HIV-Test im Labor, wenn es das jetzt in einem Labor machen lässt, kostet bei uns in der Nähe 25 Euro.
Ja, 25 oder 30.
Genau, HIV selbst bei der AIDS-Hilfe ist gratis. Und nach oben hin, also meine Erfahrung zeigt, beim Arzt war es bisher am teuersten. Kostet es über 100 Euro, weil es eine Privatleistung ist. Musst du das Labor und halt den Arzt bezahlen. Testkit weiß ich nicht. Ich zahle bei der AIDS-Hilfe, ich glaube, es sind 64 Euro mit allem.
Also bei der AIDS-Hilfe, wie du sagst, der HIV-Test ist aber nur bei der AIDS-Hilfe. Tatsächlich, wir waren ja auch schon beim Labor. Vielleicht sollte man das auch noch als Möglichkeit nennen, weil Testlabore für alles Mögliche. Man kann ja bei uns direkt über die Straße, gibt es ein Labor, kann man hingehen und sagen, ich möchte meinen Vitamin-D-Spiegel testen lassen und bezahlt das einfach als Leistung. Da kann man genauso natürlich HIV oder Chlamydien oder Tripa oder was
weiß ich testen. Genau, und es gibt auch Labore, wo sie einen Abstrich nehmen, da kannst du wirklich alles testen. Das ist natürlich, sind da die Kosten von Labor zu Labor unterschiedlich.
Im Zweifelsfall muss man sich einfach auf der Website des Labors einfach informieren, welches Testangebot haben die, und dann weiß man ja eh Bescheid, was man dort testen kann und was nicht. Und ansonsten ist es so, in der AIDS-Hilfe, da findet auch ein ärztliches Aufklärungsgespräch statt mit einer Empfehlung. Das ist auch ganz gut, dass einem die sagen, welche Tests machen am meisten Sinn, auch im Falle von Risikokontakten natürlich, und dann zahlt man für alle Tests zusammen eine gewisse Summe.
Genau, ich glaube so zwischen...
Es sind dann halt wahrscheinlich so 20, 30 Euro pro Test.
Ungefähr, kommt immer drauf an. Und dann kommt es natürlich auch auf die Abstände drauf an. Also die Kosten sind das eine. Das andere ist, es bringt jetzt nicht sehr viel, jedes Monat testen zu gehen. Weil zum Beispiel eine HIV-Ansteckung braucht 3 Monate, bis im Test ersichtlich ist.
Das ist, glaube ich, nach Test ein bisschen unterschiedlich. Ich habe nämlich auch mal 6 Wochen gelesen. Aber da wird es wahrscheinlich nach Test, es gibt ja auch bei HIV verschiedene Testverfahren. Aber auf jeden Fall, ja, es braucht eine gewisse Zeit. Das heißt, auch im Falle eines Risikokontakts, das ist ja ganz wichtig.
Braucht man den Abstand.
Kommt halt wahrscheinlich nichts raus, wenn man dann am nächsten Tag sofort zum Testen läuft. Aber dafür gibt es ja auch das Aufklärungsgespräch.
Genau. Und deswegen lasse ich bis auf HIV alle 3 Monate testen und Hepatitis zusätzlich alle 6 Monate. Hepatitis braucht 6 Monate. So haben wir gemerkt. Deswegen lasse ich Hepatitis alle 6 Monate zusätzlich testen, der Rest alle 3 Monate. Genau, und außer es wäre jetzt irgendwie ganz eine komische Situation, dass was passiert. Genau, ein Anlassfall. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht aktiv gleich alle 3 Monate, also ich würde wahrscheinlich 3 Monate nach diesem Anlassfall warten bis zum Testen.
Das werden wahrscheinlich lange Monate werden. Aber ja, also die Kosten, würde ich sagen, sind auf jeden Fall, ich glaube, das kann man, ohne es wirklich faktisch belegt zu haben, kann man sagen, die Kosten für regelmäßige Tests sind auf jeden Fall niedriger als das Bekämpfen einer Erkrankung im Nachhinein.
Ja.
Das heißt, Risikoprävention ist natürlich immer die beste Möglichkeit, the way to go. Ich würde in jedem Fall das Testen als Fixpunkt 10 unseres offenen Lebens.
Ja, dann gibt es noch, was mir halt ein besonderes Anliegen war, dass wir das auch im Podcast erwähnen, HPV.
Ja, oder sagen wir generell Schutzmaßnahmen. Es geht ja nicht nur um HPV, geht ja auch um einige andere Sachen.
Ja, genau. Aber
fangen wir mal vielleicht mit HPV an, weil der Kenntnisstand der Forschung hat sich gerade zum Thema HPV, also humane Papillomaviren, sehr verändert. Weil früher, das kennen wir auch noch so von Aussagen anderer Eltern, nicht, ich lasse meine Söhne nicht impfen, weil die sind ja eh nur Überträger, also die.
Was heißt andere Eltern? Andere. Das war mal eine Freundin von mir, die Betonung liegt auf war.
Ja, ist ja egal.
Weil ich das einfach sehr, sehr, ich habe das als wirklich arg empfunden damals, diese Aussage, dass Männer nur Überträger sind. Jeder hat sein Ding für die Gesellschaft zu leisten. Und
ohne da das Riesenfass aufzumachen, gerade die, die nur Überträger sind und gesund sind, die sollte man ja impfen. Weil, wir kennen das ja auch aus der Covid-Zeit, die Menschen, die am meisten gefährdet sind, sind die, die sich nicht impfen lassen können. Und deswegen muss man Menschen impfen, die das können. Und
ich weiß auch, jetzt schon, wir kriegen Shitstorm von den ganzen Impfgegnern.
Das ist mir völlig egal. Ich will keine Impfgegner in unserer Fangemeinde haben. Auch nicht in meinem Freundeskreis.
Gut, ja, also HPV.
Also HPV hat sich
so hin. Wir sind beide geimpft, können wir mal das sagen.
Genau. Vielleicht sagen wir es mal dazu, in welche Richtung hat sich es verändert. Also erstens, dass man nicht nur bis zum ersten sexuellen Kontakt impft, das war nämlich früher so, sondern dass man auch danach impft, auch erwachsene Frauen. Und in zweiter Linie, dass man natürlich auch jetzt Männer impft und auch da nicht nur die Jungen. Natürlich haben wir jetzt den Unterschied, dass bis zum 30. Lebensjahr die Impfung bezahlt wird und danach, ich glaube, das ist bei Männern und Frauen sogar gleich, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich habe es jetzt nicht im Kopf.
Ja, ist bei Männern und Frauen gleich.
Also bis zum 30. Lebensjahr ist sie jetzt gratis und danach werden empfohlen 3 Teilimpfungen. Davor sind es nur 2 und die 3 Teilimpfungen kosten etwas über 200 Euro pro Stück, also 650 Euro circa für eine Vollimmunisierung im Alter über 30.
Genau. Ich möchte vielleicht da noch erwähnen, es gibt den Wissenschaftler Martin Moder, der auch auf seiner Instagram-Seite immer wieder das Thema HPV aufgreift, der das auch ein bisschen besser erklärt.
Der
beschäftigt sich einfach wahnsinnig viel damit. Und wer mehr davon wissen will, würde ich raten, beim Herrn Martin Moder einmal vorbeizuschauen.
Genau. Und auch der ist natürlich HPV geimpft.
Naja, gehe davon aus.
Ja. Ja, also das heißt, Impfungen, es gibt natürlich nicht gegen alle Erkrankungen Impfungen, das ist klar. Gegen andere gibt es nur Maßnahmen, wenn man sowas hat. Und der letzte Punkt, wir haben ja über das schon gesprochen, das brauchen wir jetzt nicht so ausbreiten, aber die Schutzmaßnahme Nummer 1 ist natürlich das Kondom. Also Kondome sind ein wahnsinnig effektiver Schutz und können gut vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen, aber natürlich nicht absolut. Das muss auch klar sein. Und die Frage ist natürlich immer, wo verwendet man Kondome? Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber verwendet man Kondome nur beim sogenannten penetrativen Sex? Verwendet man das auch beim Herumspielen, beim Oralsex etc.? Und natürlich bleibt immer ein Restrisiko, wenn man sexuelle Kontakte hat. Und let's not forget, sexuell übertragbare Krankheiten können sich auch beim Küssen übertragen. Also ein Risiko gibt es immer, dessen sollte man sich einfach bewusst sein, sich gut informieren darüber und dann kann man damit auch gut leben, dass man sagt, ich habe halt eine Aktivität, wo ich vielleicht wirklich ein bisschen mehr Risiko ausgesetzt bin als jemand, der, sagen wir jetzt mal, gar keinen Sex hat.
Ja. Gut, Jörg. Mit was fangen wir jetzt an? Mit der Wissenschaftsecke oder dauert die sehr lange?
Ja, wenn du schon so fragst, ich zeige dir meinen Notizzettel. Ist überschaubar, oder?
Ja, das ist okay. Dann darfst du beginnen.
Fangen wir heute echt mit Wissenschaft an? Ja, yay, cool. Dann sage ich mal, was ich so recherchiert habe. Also wenn es um sexually transmitted diseases, wir sprechen ja auch im Deutschen oft über STDs, geht, dann wird Monogamie oft als die sichere Beziehungsform dargestellt. Aber das ist halt ein Trugschluss, weil 2 aktuelle Studien zeigen sehr deutlich, Menschen in offenen oder polyamoren Beziehungen, also CNM-Beziehungen, verhalten sich oft verantwortungsbewusster als monogame Paare. Also ein Beispiel ist, in einer Vergleichsstudie hatten die CNM-Personen zwar mehr SexualpartnerInnen, aber sie nutzten auch häufiger Kondome und sie ließen sich regelmäßiger testen. Sie sprachen öfter über die Risiken, die Grenzen und auch die letzten Testtermine. Und in der monogamen Vergleichsgruppe hatten auch einige Personen Sex außerhalb der Beziehung, auch ohne Kondom und das ohne, dass Partner davon wusste. Das heißt, wir sehen, dass die Prävalenz, also das Vorkommen von sexuellen Krankheiten in offenen Beziehungen und monogamen Beziehungen etwa gleich ist, obwohl die offenen Beziehungen exponierter sind, also gefährdeter, aber sie sind halt eben auch besser informiert und testen sich mehr. Also somit hält sich es dann dadurch die Waage. Ein anderes Paper sagt, dass die Vorstellung, Monogamie sei so ein Schutzschild gegen STDs, auch nur theoretisch funktioniert, und zwar nämlich nur dann, wenn man sich wirklich vorher testen lässt, 100% treu ist und das auch bleibt. Und wir sehen das ja aus den Studien, wie viele Menschen gehen fremd. Also wir haben da einen Prozentsatz von etwa 20-30% von Menschen, die in sogenannten monogamen Beziehungen fremd gehen. Also das ist sehr selten der Fall, dass Menschen wirklich, wirklich monogam leben und bleiben und nie betrügen. Also es geht jetzt nicht so darum, was für eine Beziehungsform man lebt, sondern wie verantwortungsvoll, da wären wir wieder bei deinem Anfangswort, man mit Sexualität, Schutz und Kommunikation umgeht. Und kleine Statistik, gerade aktuell aus den USA vom CDC, also das Center for Disease Control, zeigt, dass in den letzten circa 20 Jahren der Test oder die Anzahl an Tests angestiegen sind um etwa 19%, aber auch die Fälle ein bisschen angestiegen sind. Und das kennen wir in der Wissenschaft, wenn man mehr testet, findet man mehr Krankheiten. Nicht, weil die Menschen durchs Testen krank werden, sondern weil man halt einfach die Dunkelziffer reduziert und die bekannten Fälle dafür ansteigen. Also man weiß einfach, wie viele Menschen welche Krankheiten haben. Kennt man ja, hört man ja so oft Menschen sagen, ja, früher haben wir da gar nichts testet, da haben wir auch keine Kranken gehabt. Ja, sehr lustig. Also das ist so die wissenschaftliche Seite, Statistiken so ein bisschen zu STDs. Es wird mehr getestet, daher kommt auch mehr raus und offene und monogame Beziehungen sind etwa gleich oft betroffen von STDs. Wie schaut es in den sozialen Medien aus?
Vorneweg möchte ich mal sagen, immer wenn ich in Social Media ein bisschen recherchiere, verhaue ich mir meinen Algorithmus immer ganz schön. Ich komme dann in so Bubbles, in die will ich eigentlich gar nicht kommen. Aber gut, alles für den Podcast. Viele, die auf Social Media, auf Seiten landen für offene Beziehungen, Kinky Partys, alles in diese Richtung, die halten gerade Frauen, also Männer sind ja da immer die Heroes, aber die halten Frauen da immer als diejenigen, die dann die Krankheiten verschleppen. Man merkt aber, dass diejenigen, die in offenen Beziehungen oder auf so oder in diesem ganzen Lifestyle drinnen sind, sehr offen über die Testmöglichkeiten sprechen, auch auf Social Media, und selbst auch wesentlich öfter testen gehen. Das zeichnet sich gut ab. In den Kommentaren zeigt sich dann unter solchen Videos, ich muss sagen, ich habe da jetzt wirklich hauptsächlich auf TikTok geschaut, zeigt sich sehr oft, dass viele gar nicht wissen, die dann auch darüber urteilen, dass es diese Testmöglichkeiten gibt. Spricht man diese Personen in den Kommentaren darauf an, wann der oder diejenige dann das letzte Mal testen waren, bekommt man entweder gar keine Antwort oder die Antwort: Ich bin treu, ich brauche so etwas nicht. Ist auch ganz, ganz spannend. Und da bin ich wieder bei dir. Wenn man sich dann zu sehr in diese Bubble begibt, merkt man sehr schnell, dass es wahnsinnig viele Frauen gibt, die Videos veröffentlichen, wo sie aufgrund eines Tests, Abstrichs beim Frauenarzt draufgekommen sind, dass der Partner eigentlich fremd geht. Wo wir halt dann wieder bei deiner Statistik wären.
Schräg.
Ja, ich sage ja, wenn du die da mal rein katapultierst in diese Bubbles, das ist wirklich sehr, sehr schräg.
Also kann man das so auch ein bisschen zusammenfassen, die, die am wenigsten Ahnung haben davon, schreien immer am lautesten, ja, und beschuldigen andere?
Ja, ja.
Das habe ich mir schon gedacht.
Ist doch immer so, Social Media, da hat ja jeder... ist ja jeder Experte für alles, und gerade im Austeilen sind Männer ganz groß. Also Frauen halten sich doch eher zurück, aber im Austeilen Männer sagen, ja, die überträgt dann Krankheiten und mit der kann man dann keine Kinder mehr kriegen, weil die hat ja dann schon alles gehabt und. Also die Kommentare gehen ins Bodenlose.
Uiuiui.
Und es sind immer die Frauen, die Bösen, wohlgemerkt.
Das ist keine schöne Aussicht, deswegen bauen wir jetzt noch was Schöneres ein zum Abschluss unserer Folge. Was könnten wir den Leuten mitgeben? Haben wir eh schon gesagt, geht testen, auch wenn ihr monogam seid und unseren Podcast vielleicht nur aus reinem Interesse hört. Es tut nicht weh und es ist ein echt gutes Gefühl, wenn man nach so einem Test oder nach dem Testergebnis rausgeht und sagt, ich habe mich getestet, ich kenne meinen Status, zumindest mal für jetzt kann ich von mir selber behaupten, ich bin mal safe.
Genau, und vielleicht auch ganz wichtig für die, die auch weiterhin monogam leben wollen und in eine neue Beziehung gehen, vertraut's nicht drauf. Jeder hat ein Vorleben, jeder, und es ist, als wäre es so wie der Schneeball, der sich dann immer zur Lawine weiterentwickelt. Jeder hat ein Vorleben und wenn du dann mit diesem Menschen Geschlechtsverkehr hast, dann hast du doch auch irgendwie mit allen davor Geschlechtsverkehr gehabt. Also lasst es euch vorher schon testen, bevor ihr das Kondom weglässt.
Das ist jetzt für die halben Leute eine schöne Vorstellung, für die andere Hälfte nicht.
Tja, was ihr draus macht, das ist,
das ist eure Sache. Ja, das war's für diese Folge. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen natürlich wie immer, dass sie interessant für euch war.
In der nächsten Folge werden wir das Thema gesellschaftliche Normen und Wertevorstellungen behandeln. Und auch da freuen wir uns wieder, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
Mit Claire
und Jörg.